Und dann gab es einen Input von einem Teilnehmenden, der so über die Tiefe der Seele etwas gemacht hat, seine Einführung, und uns anschließend den Auftrag gegeben hat, wir sollen jetzt einfach ausschwärmen und in der Gegend mit einem mehr als menschlichen Wesen oder anders als menschlichen Wesen in Kontakt treten. Ja, das war eine spezielle Erfahrung, weil man so, einerseits war es hilfreich, einen Auftrag zu bekommen und nicht einfach ganz frei herumzuwandeln und trotzdem, ja, speziell dann einfach so eine Blume anzusprechen.
Himmel und Erdung. Spirituell Leben in der Netzzeit. RevLab. Die Idee ist so simpel wie radikal. Kirche verlässt die Mauern. Sie setzt sich auf den moosigen Waldboden, lässt sich auf die Nase regnen, lauscht Vöglein, sieht Eichhörnchen zu. Sie setzt sich der Natur aus, einer Natur, die hervorbringt und verschlingt, die schön ist und hart. Church goes wild. Aber ist Wild Church mehr als ein Mode- und Marketing-Label? Mehr als ein vielleicht verzweifelter Escape-Versuch aus Strukturen der Erstarrung? Was ist das Verlockende, ins Weite zu gehen? Und was macht es mit uns, wenn wir mit anders als menschlichen Wesen in Resonanz treten? Manuel Berucchi, Pfarrer und reformierter Theologe aus der Schweiz, hat einen mehrwöchigen Forschungsaufenthalt in Wild Churches der USA absolviert. Und darüber befrage ich ihn in diesem Podcastgespräch. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und ich bin Kulturjournalistin und hoste diesen Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Manuel Berucchi, du warst letzten Sommer 5 Wochen lang in den USA. Und zwar auf den Spuren der Wild Church, der wilden Kirche. Was hast du denn da gesucht und was hat dich wirklich überrascht?
Ja, vielen Dank für diese Frage und für die Einladung zum Gespräch. Ich habe mich schon länger mit Naturspiritualität auseinandergesetzt und dann stolpert man automatisch über diese Wild Churches, die aus den USA kommen, über diese Bewegung. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, ein Sabbatical zu beziehen und habe mich dann eben in die USA aufgemacht, um diesem Phänomen ein bisschen näher auf den Grund zu gehen. Mich hat einfach das Konzept, wenn man so sagen will, angesprochen der Wild Churches. Ich wollte dem nachspüren, ganz praktisch Gruppen besuchen, das erleben, auch mit Leitenden aus diesen Wild Churches in Kontakt kommen, mit ihnen das Gespräch suchen, vielleicht auch ein bisschen ausbrechen, in dem Moment Neues erleben, Neues aufnehmen. Überrascht hat mich einerseits die Ernsthaftigkeit, die mir eigentlich entgegengekommen ist. Also Ernsthaftigkeit im Sinne von, da sind Menschen versammelt, die ein ökologisches Anliegen haben, die sich vielleicht auch ökologisch engagieren, die aber merken, es braucht noch irgendwie etwas mehr. Ich muss das irgendwie wirklich verwurzeln, quasi mein Engagement. Ich möchte das auch spirituell leben können. Dann auch gewissermaßen die Unaufgeregtheit dieser Bewegung. Also es ist, eben man sagt, es ist eine Bewegung. Es gibt auch eine Pfarrerin, die ein Buch über Wild Churches geschrieben hat und so quasi diese Bewegung ein bisschen ins Leben gerufen hat. Aber es hat nichts irgendwie, wie soll ich sagen, Sektiererisches oder so, dass man sich um eine Person...
Darf ich da gleich einhaken? Erklär doch mal, was ist die Wild Church und was ist das für eine Pfarrerin, die das ins Leben gerufen hat? Seit wann gibt es das?
Wild Church gibt es ungefähr seit 15 Jahren. Das Buch hat Victoria Lors geschrieben. Sie ist eine Pfarrerin, eine protestantische Pfarrerin. Und sie hat das Buch 2021 geschrieben und darin so das Konzept eigentlich niedergeschrieben, was sie darunter versteht, auch ihren Werdegang, so vom, auch vom, vom Aktivismus eher kommend und hat dann halt versucht, das irgendwie auch theologisch aufzuarbeiten und zu begründen, warum sie sich so in die Natur gezogen fühlt, was ihr das gibt. Sie möchte eigentlich damit auch vielleicht ein bisschen verschüttete biblische Quellen wieder aktivieren, darauf zu sprechen kommen, dass eigentlich die Natur auch biblisch gesehen der Ort der Gottesbegegnung meistens ist. Also das habe ich gerade kürzlich gelesen irgendwo, dass ja nur ganz wenige Menschen, die Gott in der Bibel begegnen, ihm in einem Haus oder in einem Zelt begegnen. Das waren irgendwie, glaube ich, nur 4 von irgendwie 80 Begegnungen, die man so nachvollziehen kann. Und alle anderen fanden eben in der Natur statt. Und also, dass das wirklich so eigentlich der natürliche Ort ist, um Gott zu begegnen. Und sie arbeitet das auf und das hat mich eigentlich fasziniert, eben auch als Theologin. Es ist nicht ein esoterisches Buch.
Wäre das schlimm, wenn das esoterisch wäre?
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Gute Frage, ja. Nein, ich glaube nicht, das hätte mich wahrscheinlich nicht so angesprochen. Also ich habe mich wirklich so von ihrem Anspruch, diesen ursprünglichen Traditionen nachzuspüren, das hat mich angesprochen und auch überzeugt.
Aber hilf mir mal, was wäre für dich dann esoterisch?
Ja, ich glaube, wenn es... es ist noch eine gute Frage. Also vielleicht einfach ohne einen vielleicht ein bisschen herkömmlichen Bezug zu haben zu Religiosität, zu Anknüpfungspunkten, die uns hier irgendwie vertraut sind, aber die natürlich auch ein Stück weit angelernt sind. Auch etwas, das vielleicht so zur Selbstoptimierung dienen würde. Auch das ist etwas, was man in dieser Bewegung eigentlich nicht findet oder das mir so nicht begegnet wäre.
Aber ist das nicht auch schon wieder ein Klischee, was man auf nicht-kirchliche Spiritualität gerne christlicherseits projiziert? Ich frage deshalb, weil Wild, also vielleicht ganz konkret, wie muss man sich vorstellen, das ist in der Natur, aber Wild wäre ja auch, du hast ja gesagt, ausbrechen wäre ja auch ein bisschen ins Freie zu gehen, ins Offene und auch sozusagen Muster, Mindsets auch versuchen zu verlassen, die uns gerade nicht wild sein lassen.
Ja, also das auf jeden Fall. Also eben Wild Church versteht sich wirklich als eine Art, den Glauben zu leben, die nicht bedeutet, einfach das herkömmlich nach draußen zu verschieben. Also nicht einfach Gottesdienste draußen zu feiern, sondern eben anders zu feiern. Und in dem Sinn ist es eben schon wild, unkonventionell, auch ein bisschen unkoordiniert vielleicht. Was du vorher angesprochen hast, eben das Klischeehafte vielleicht bei der Esoterik. Ich denke, es ist allgemein vielleicht eine Gefahr, wenn man so will, von Naturspiritualität. Du hast ja auch mal einen Beitrag dazu gemacht im RefLab. Wo zieht man eine Grenze, die irgendwie vielleicht gar nicht so die Grenze ist, was ist noch christlich oder nicht mehr christlich, das ist ja auch noch schwierig zu definieren, sondern vielleicht eben dort zu ziehen, wo es nur darum geht, die Natur als Kulisse oder als Resonanzraum für mein eigenes Ego irgendwie zu sehen oder die Natur zu verklären irgendwie, wo ich irgendwie vielleicht mir Leitung für mein Leben erhoffe daraus und mich da fast aufgebe darin, das wäre etwas, was mich auch selber nicht ansprechen würde, so, sondern eben ich finde vielleicht auch diesen christlichen Bezug zur Natur spannend, aber natürlich dann daraus schon auch die Offenheit quasi und zu sagen, okay, es spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle, was darin wirklich noch ganz genuin christlich ist oder was nicht, weil die Grenzen verschwimmen dann schon. Oder man lässt sich dann schon auch inspirieren von anderen Traditionen, eben gerade natürlich auch in den USA, wo die indigenen Traditionen natürlich auch eine Rolle spielen, die wir so jetzt hier nicht haben.
Du hast eben schon erwähnt, Victoria Lords, ein Buch steht da auch am Beginn. Du wolltest diese Gründerin auch treffen. Das hat nicht geklappt, aber du konntest ihre Schwester treffen, die da auch maßgeblich mitwirkt. Wie war denn diese Begegnung und auch noch, was hast du dann auch erlebt an Wild Churches?
Genau, ich habe ihre Schwester getroffen, Valerie Serrells, und sie ist die Managerin sozusagen des Wild Church Networks. Es gibt ein großes Network all dieser Gruppen, die sich übers Land verteilt treffen, und da kann man sich anmelden und so in Austausch treten, auch mit anderen Gruppen. Und eben, ich habe einzelne dieser Gruppen besucht, an der West- und an der Ostküste. Dort sind so vielleicht so die beiden Hotspots, auch wenn es eben übers ganze Land verteilt Gruppen gibt. Ja, was ich da erlebt habe, ich habe mich halt einfach dazugestellt. Also da traf man sich zu einer gewissen Zeit, meistens am Nachmittag, an einem Ort draußen in der Natur.
Wie wird denn das angekündigt? Also wird da bei Instagram oder WhatsApp, oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also diese Wild Churches sind eigentlich alle irgendwo auf den sozialen Medien vertreten.
Das ist ja auch schon wieder spannend.
Ja, genau.
Da hat man
ja
eine unglaubliche Spannung zwischen der digitalen Sphäre und dem Wildsein.
Ja, genau. Das stimmt. Die Leute treffen sich dann dort, viele von denen auch zum wiederholten Mal. Also da gibt es wirklich auch eine Kerngemeinde, wenn man so will, an Leuten, die dort teilnehmen. Auch unterschiedliche Gruppen von Leuten. Man trifft sich dann, es gibt einen Zeitraum, wo man sich einfindet. Manchmal wird eben auch mal getrommelt, eben vielleicht auch eine eher unkonventionelle.
Wo warst du denn da genau, in welcher Gegend, und wie sah das da aus?
Genau, einerseits war ich in der Gegend von Fresno, das ist im Central Valley in Kalifornien, also eigentlich in einer trockenen Gegend, am Rande der Stadt. Da war ein Fluss, so die Lebensader dort, und da trifft man sich wirklich am Fluss. Da war oben natürlich irgendwo ein großer Parkplatz bei einem Shoppingcenter, und da führte einfach eine Tafel hinab zum Fluss. Und ja, da habe ich dann wirklich die Leute dort angetroffen. Ich war ziemlich früh dann dort und habe da mit ihnen auch ein bisschen gesprochen. Und es hat sie gewundert, dass da jemand aus der Schweiz kommt und sich für sie interessiert, für das, was sie da machen, was sie eigentlich nicht so als etwas Besonderes auffassen. Und dann war es so, dann gab es mal eine Einstimmung. Das war ein Gedicht, das dort gelesen wurde. Und dann gab es eigentlich schon früh also eine Austauschrunde, als jede und jeder sagen konnte, was man gerade so erlebt hat im letzten Monat. Meistens treffen sich diese Gruppen einmal im Monat. Wirklich so einfach so mit dem Nachbarn gerade so ins Gespräch kommen, sehr, sehr niederschwellig. Und dann lief das einfach eine Weile so. Und dann wurde man sozusagen wieder zusammengerufen. Und dann gab es einen Input von einem Teilnehmenden, der Psychologe war und der so über die Tiefe der Seele etwas gemacht hat, seine Einführung, und uns anschließend den Auftrag gegeben hat, wir sollen jetzt einfach ausschwärmen und in der Gegend mit einem mehr als menschlichen Wesen oder anders als menschlichen Wesen in Kontakt treten und dieses Wesen ansprechen. Also das kann gut auch eine Pflanze sein, weil so ein Tier läuft einem ja dann nicht gerade über den Weg. Und dafür hatte man dann so 20 Minuten Zeit. Und ja, das war eine spezielle Erfahrung, weil man so, einerseits war es hilfreich, einen Auftrag zu bekommen und nicht einfach ganz frei herumzuwandeln, und trotzdem, ja, speziell dann einfach so eine Blume anzusprechen, die da am Fluss wuchs. Ja, ich habe eine Aufmerksamkeit entwickelt, mich wirklich umzusehen und zu sehen, was wächst hier an diesem eigentlich sehr trockenen, unwirtlichen Ort, und dafür offene Augen zu haben. Und ja, ich habe mich dann wirklich an so eine schöne Blume gewandt und sie angesprochen. Und man wurde auch ermutigt, das quasi wirklich auch auszusprechen und nicht nur so zu denken. Und das, ja, das, es war einfach eine interessante Erfahrung, aber es ist ja auch etwas Unverfügbares. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach hinausgehen kann und die Blume ansprechen und dann irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt spreche ich mit dieser Blume. Es ist ja auch etwas, das, ich denke, das ist auch wichtig, man kann nichts wie provozieren, die Leute dürfen Erwartungen haben, aber auch jetzt nicht vielleicht die Erwartung, dass jetzt da gerade irgendetwas passiert. Ich glaube, es hat auch mit einer Einübung einer gewissen Praxis, wie das ja oft in spirituellen Praktiken ist. Man muss das irgendwie einüben.
Ja. Interessant, unverfügbar, ein theologischer ja. Begriff, soziologisch mhm. auch mhm. durch Hartmut Rosa, mhm. Bezeichnet ein Resonanzverhältnis, mhm. genau. das von zwei Seiten kommen muss. Deshalb mhm. kann ich es nicht einfach erzwingen. Mhm.
Genau. Genau, ich glaube, das ist eine wesentliche Erfahrung. Also, und
wenn ich sage, eine auch schamanische Erfahrung, dieses sozusagen in das anders als menschliche Wesen so einzutauchen, amero-indianischer Perspektivismus nennen das die Anthropologen. Mhm. Das ist ja eine Kulturtechnik aus dem Indigenen kommend. Spannend, dass das hier ja. einbezogen wird. Mhm. Wie ging es dir damit?
Eigentlich gut, weil es quasi mit dieser Unverfügbarkeit fest gerechnet hat. Also es wurde ja auch nichts irgendwie heraufbeschworen oder irgendwie so, eben wo diese Begegnung sozusagen provoziert wird, sondern es war eigentlich, oder es geschah in einer großen Offenheit oder und auch so mit in dieser Versuchsanordnung. Man geht hinaus und schaut sich um und versucht mal mit einem lebendigen Wesen in Verbindung zu kommen, mit dem man sonst das vielleicht nicht hätte. Und eben dort habe ich das Gefühl, dort braucht es eine gewisse Praxis, ja, dass man das irgendwie sich darauf auch wirklich einlässt. Und dann passiert vielleicht mal etwas und vielleicht das andere Mal nicht, oder wo man vielleicht einfach nicht, diese Resonanz so nicht spürt. Und
mein Gefühl ist gerade, das wäre genau so ein Punkt, wo man vielleicht auch als Christ, als kirchlich sozialisiert, wie so an eigene Stereotype kommt. Nämlich, du hast schon gesagt, nichts wird erzwungen. Das ist ja so irgendwie das Bild Magie, ich gehe raus, ich erzwinge was. Und nun hast du aber festgestellt, dass das ein Resonanzgeschehen ist und ihr habt da was integriert, was stark aus den indigenen Kulturen kommt, was aber berührt etwas, glaube ich, was jeder Mensch, zum Beispiel in der Kindheit, die Dorothee Sölle hat das doch in ihrem Mystikbuch auch stark gemacht, in der Kindheit genau solche Resonanzerlebnisse eigentlich auch hat. Wie ist es denn bei dir? Konntest du da auch irgendwie an zum Beispiel Kindheitsempfindungen anknüpfen?
Ja, gewissermaßen schon. Also so vielleicht schon nur dieses zwecklose Umhergehen im Wald oder eben an einem anderen Treffen, da waren wir dann im Wald und eben da ging es dann auch wieder darum, dass man sich für ungefähr 20 Minuten einzeln durch den Wald machte und versuchte eben wahrzunehmen, was da um einen herum ist. Und ich denke, das ist schon eine Erfahrung, die, ja, wo ich anknüpfen konnte quasi an Erinnerungen der Kindheit, weil man sonst ja eben selten in dem Sinn zwecklos durch den Wald geht, auch wenn es manchmal vielleicht nur darum geht, auch sich Erholung zu verschaffen, aber das ist auch schon wieder so eine Absicht, oder die dahinter ist. Und hier war es einfach ein aufmerksames Wahrnehmen. Und das hat auch sehr gut getan. Und diese 20 Minuten gingen dann sehr schnell eigentlich vorbei, eigentlich fast zu schnell. Also man kommt dann an einen Punkt, wo man gerne eigentlich noch bleiben würde. Also das ist auch eine interessante Erfahrung. Ja.
Übrigens, wenn ihr meinen Podcast Himmel und Erdung abonnieren möchtet, könnt ihr das bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst tun, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen. Und bleibt bis zum Schluss dran, wo es immer drei Himmel und Erdung Einsichten aus dem Gespräch gibt.
Und was waren da für Menschen versammelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es sind so vielleicht so drei Gruppen von Menschen. Einerseits sind es durchaus kirchlich sozialisierte Leute, die am Morgen den Gottesdienst in ihrer Gemeinde besuchen und am Nachmittag in die Wild Church gehen, einmal im Monat. Also das schließt sich überhaupt nicht aus für eine gewisse Personengruppe, die vielleicht eben auch ökologisch engagiert sind, die das Thema brennend finden und hier eben einen Weg finden, das auch spirituell zu leben.
Und das kommt jetzt aus protestantischen Kirchen heraus?
Das kommt oft aus protestantischen Kirchen, ja.
Oder auch ökumenisch?
Ja, es ist, also die Kirchenlandschaft eben gerade in den USA ist ja sowieso viel, in dem Sinn breiter als hier. Es gibt ja auch nicht dieses Konzept der Landeskirchen dort. Und also das gibt wirklich Wild Churches, die an Kirchen angebunden sind oder so assoziiert sind, oft an protestantischen Kirchen, aber auch an anderen. Und das ist dann oft abhängig halt von den Pastoren oder Pastorinnen, die dort engagiert sind. Manchmal sind es aber auch Gruppen, die ganz lose nur mit einer Gemeinde verbunden sind. Und dann gibt es auch Gruppen, die wirklich ganz unabhängig sind, wo vielleicht einfach eine Person mal angefangen hat und Leute gesucht hat, die ähnliche spirituelle Bedürfnisse haben und sich so quasi als Gruppe gefunden hat. Und neben diesen kirchlich sozialisierten Leuten gibt es vielleicht auch von der Kirche eher Enttäuschte oder die sich einfach abgewandt haben von den herkömmlichen Mustern des Kircheseins. Und davon habe ich schon auch eben einige getroffen. Und dann gibt es auch noch die ganz Unkirchlichen, also die nie irgendwo dazugehört haben in einer Kirche und die einfach hier quasi so ihre Spiritualität finden.
Also das Wilde wäre dann auch, dass da Menschen zusammenkommen, die man sonst in der Kirche so in dieser Konstellation nicht finden könnte.
Das würde ich sagen, also in dieser, genau in dieser Zusammensetzung. Das war auch eben interessant, eben weil es wirklich alle diese Gruppen oder diese Vertretenden aus diesen Gruppen kamen da zusammen und haben das zusammen dasselbe gefeiert. Also das war auch schön zu sehen und irgendwie eindrücklich, ja.
Und Wild Church ist inzwischen ja nicht mehr nur ein amerikanisches Phänomen, sondern kommt doch immer stärker auch bei uns an. Jetzt, wie ist denn dein Eindruck, was daran amerikanisch, richtig amerikanisch ist? Zum Beispiel, es wird ja auch ein bisschen so marketingmäßig aufgezogen. Zugleich gibt es da einen anderen historischen Hintergrund. Also bitte gib uns da nochmal Einblick, das Amerikanische dran und das auch, was du aber denkst, ist durchaus gut übertragbar für uns hier in Europa.
Ja, das Amerikanische ist vielleicht diese Welcoming-Kultur, die sie halt wirklich pflegen und man fühlt sich gleich willkommen, wenn man auch zum ersten Mal und auch aus dem Ausland teilnimmt. Man wird gerade integriert. Und davon,
du warst ein bisschen der Exot.
Ja, ich war also, genau, ich musste halt dann da immer so mich da anhängen. aber eben, da war man einfach von Anfang an dann gerade so dabei, auch wenn man sich vielleicht auch nicht gerade gleich gut ausdrücken konnte. Aber das ging gut. Also ich denke, das ist etwas Amerikanisches. Die Leute interessieren sich für einen. Man kann jetzt manchmal sagen, es ist vielleicht etwas oberflächlich oder das ist vielleicht auch, aber ich denke, es ist auch ein bisschen ein Klischee. Immerhin interessiert man sich oder das wird zumindest so rübergebracht. Vielleicht eben auch diese Offenheit, vielleicht einfach für verschiedene Traditionen, auch für das Integrieren verschiedener Traditionen, ist vielleicht bei uns hier nicht gleich ausgeprägt, wo wir vielleicht wirklich noch eher so konfessioneller unterwegs sind. Dass es eben vermarktet wird, das ist sicher auch etwas Amerikanisches. Also eben mittlerweile Victoria Lores hat dieses Center for Wild Spirituality gegründet. Da werden Kurse angeboten, da kann man sich zum Wild Guide ausbilden lassen, einjährige, zweijährige Ausbildungen. Also da wird schon etwas damit gemacht. Sie hat auch einen Podcast. Aber ja, das ist vielleicht eher amerikanisch, aber eben liegt vielleicht auch am System. Also wir hier sind halt eben in unseren Kirchen, mit den kirchlichen Angeboten, ist der Bedarf, so etwas zu vermarkten, gar nicht gleich groß. Als jetzt vielleicht das in den USA ist. Aber es geht nach wie vor darum, wirklich eigentlich sehr dezentral unterwegs zu sein mit dieser Bewegung. Also eben das hat man mir dann auch gesagt. Oder eben, als ich da mit der Schwester von Victoria Lores mich getroffen habe, sie hat auch gesagt, sie wisse nicht, wo es überall diese Wild Churches gibt. Oder? Und das will sie eigentlich auch gar nicht wissen. Es geht nicht darum, irgendwie eine Kontrolle zu gewinnen über diese Bewegung. Sondern das ist einfach etwas, eine Grassroots-Bewegung, die sich da ausbreitet und eben mittlerweile auch nach Europa kommt. Und ich glaube schon, es ist durchaus anschlussfähig, auch hier in unserem Kontext. denke eben, Menschen zusammenzubringen, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen oder Herkünften sich für diese ökologischen Anliegen stark machen wollen und dem spirituell Ausdruck geben wollen. Das ist, denke ich, eine Lücke, die es hier gibt und die ein großes Potenzial auch für die Kirchen darstellt, würde ich sagen. Also da,
dann gibt es eben diese spezifische Schuldgeschichte auch, die mit Land verbunden ist, spezifisch amerikanische
genau.
Geschichte
genau, das ist,
mit den Native Americans. Wie spiegelt sich das und gibt es da auch wie Kooperationen? Kommen da auch Natives oder wie sieht das da aus? Was hast du da festgestellt?
Ja, es gibt Kooperationen und es gibt auch dann jeweils einzelne Teilnehmende mit indigenem Hintergrund. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass man das eigentlich gerne noch mehr hätte und dass das Interesse aber gar nicht unbedingt so da ist, immer von der anderen Seite. Woran es liegt, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist natürlich schon eine Besonderheit, da hast du recht, die wir hier so nicht kennen, also mit dieser Schuldgeschichte oder auch schon nur mit diesem Bewusstsein, dass man sich einfach auf grundsätzlich indigenem Land befindet, wo man sich auch immer befindet, in den USA. Und dieses Bewusstsein wird geschaffen, indem dass man sagt, wo man sich befindet, auf welchem Land. Das habe ich jetzt eigentlich immer in diesen Begegnungen, war das kurz wie ein Thema, dass man gewissermaßen zu Gast ist auf diesem Land, aber das reichte dann manchmal auch schon, also dass man das einfach so sich ins Bewusstsein rief. Und was ich nicht erlebt habe, ist, dass man eben einfach so indigene Traditionen übernehmen würde und sich diese sozusagen aneignen würde.
Sondern, was ja auch wieder kulturelle Appropriation
genau,
wäre.
Genau, genau. Und das habe ich so, genau, das wäre wirklich problematisch und das habe ich so nicht erlebt. Es hat mal ein Teilnehmer, der ein Native American war, der hat auch aus der Übersetzung gelesen, also aus dieser Native Language Übersetzung, die es in den USA gibt, also wo die Bibel in quasi in indigene Sprache oder mit indigener Begrifflichkeit übersetzt wird. Der hat dann mal eine Passage daraus gelesen, das fand ich einfach schön, oder? Das ist eine Verbindung. Man sieht natürlich schon auch, vielleicht eben ist darin auch diese Offenheit begründet, die ich in den USA erlebt habe, dass natürlich das Christentum auch dort von dieser indigenen Tradition inspiriert ist und dass es irgendwo hybrid sich entwickelt hat. Das ist auch etwas, was wir hier halt so nicht kennen. Oder hier, wo eigentlich dieser indigene Hintergrund fehlt. So.
Wie knüpfst du da jetzt theologisch an? Also Thomas Berry, Matthew Fox, Richard Rohr und Victoria Lotz sind so Bezugspunkte, also ökotheologisch, kosmische Christologie. In welchem Spektrum bewegst du dich da?
Ja, für mich ist eben die Frage, was kann ich für mich aufnehmen aus diesen Theorien oder aus diesen Ideen, was spricht mich an? Und da ist sicher etwas, was alle diese, die du genannt hast, gemeinsam haben, ist diese Kritik vielleicht an einem anthropozentrischen Christentum, der ich viel abgewinnen kann, dieser Kritik, die ich auch für sehr wichtig halte. Vielleicht auch der Rückgriff auf die Mystik, die eigentlich ja bei allen prominent vertreten ist und die auch aufzeigt, dass diese Naturspiritualität, letztlich diese christliche Naturspiritualität nicht etwas Neues ist, das man neu erfindet, sondern das war immer schon da, vielleicht nicht, wurde es nicht so genannt, aber...
Man hat nicht nur Franz von Assisi, sondern zum Beispiel irische Mönche, die sich ganz in die Wildnis gegeben haben.
Genau, also diese Referenz gerade auf das keltische Christentum oder auf die, je nachdem, noch älteren keltischen Traditionen, aber eben dann auch auf die keltisch-christliche Tradition. Ich denke, auch das ist ein Bezug, der sehr viel hergibt, sehr viel Potenzial hat.
Dann ist man bei der Runenspiritualität. Wie geht's dir damit?
Ja, eben, also dort, also vieles wird ja dort auch einerseits vielleicht verklärt und andererseits historisch sehr, sagen wir mal, gedehnt, oder? Also dieser dieser Rückgriff auf keltische Ursprünge ist ja nicht unproblematisch. Und da, das ist vielleicht auch ein wichtiger Abgrenzungspunkt in der Naturspiritualität.
Da gibt es ja diese Vereinnahmung von rechts.
Ja, genau, sozusagen. Diese Vereinnahmung von rechts. Genau, oder? Und so dieses Ursprüngliche, das man so verklärt und wo man gerne wieder hin würde und das dieses Reine und so. Oder? Das ist, ich denke, das ist eigentlich ein gefährlicherer Aspekt für mich jetzt als jetzt die Frage, was ist wirklich jetzt noch christlich im Eigentlichen oder im Sinne, wie wir es verstehen, an der Naturspiritualität und was vielleicht nicht mehr so oder wie, wo wird sie gedehnt oder eben, weil wenn man jetzt...
Und man würde aber auch diesen männerzentrierten Pfad verlassen können, wenn man in diese Richtung geht.
Ja, genau, also eben, also das ist ja auch interessant, dass eigentlich die neueren Vertreter, Vertreterinnen eben dieser Naturspiritualität oft Frauen sind, eben Victoria Lores, ihre Schwester, die meisten dieser Wild Church Leaders sind Frauen. Eben es gibt noch Beth Norcross, auch eine Pionierin in den USA für diese praxisbezogene Naturspiritualität. Das finde ich sehr interessant, eben also diese alten Männer, die da oft noch herangezogen werden, auf die man sich beruft, aber das wird schon auch ergänzt heute, was ich sehr, sehr schön finde und sehr bereichernd finde, durch die Erfahrung gerade von Frauen auch. Das ist auch, das fällt auch auf. Ja. Und das bereichert die Szene sehr, finde ich. Ja, ja eben, ich würde sagen, auch diese Verbundenheit oder diese kosmische Dimension des Heiligen, das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung, eben die vor allem eben auch von Richard Rohr zum Beispiel kommt, mit dem universalen Christus. Also von dieser Christus-Idee, die schon vor einem Jesus von Nazareth da war und die letztlich alles Leben durchdringt oder in allem Leben inkarniert. Und er sagt ja gerade eigentlich diese Vorstellung, dass sich Christus in allem Leben inkarniert, dass das eigentlich die Vorstellung der Inkarnation eher verstärkt als relativiert, weil das ist ja auch ein Vorwurf, der oft kommt, dass dieses Christusgeschehen relativiert wird, wenn Jesus nicht mehr eine einzigartige Stellung hat. Aber ich denke gerade Richard Rohr ist einer, der sich so auf dieser Schwelle bewegt und der eigentlich auch oft eine christliche Sprache verwendet, um vielleicht auch Dinge anzusprechen, die vielleicht so ebenso unser herkömmliches Verständnis durchaus auch mal überschreitet oder dehnt. So.
Ich finde das grundsätzlich sehr schön. Auch bei Pete Griffiths, der einen Ashram aufgemacht hat im Mitte letztes Jahrhundert in Indien, ist diese christologische Dimension so eine postkoloniale Kritik. Ein Kritikpunkt wäre, dass dann am Ende alles christlich ist sozusagen. Also es kann auch eine vereinnahmende Geste sein. Da habe ich für mich selber auch noch nicht so den Schlüssel gefunden, nicht uns wieder neu ein Problem einhandeln. Mhm.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja, wenn man sich quasi der christlichen Sprache bedient, um auch andere Dinge zu beschreiben und sie so eigentlich vereinnahmt, oder? Und eben vielleicht ist es manchmal auch ein Versuch, eben gewisse Grenzen gerade nicht zu überschreiten, indem dass man die christliche Sprache noch verwendet, aber eigentlich tut man es ja trotzdem, oder?
Was ist denn für dich im Kern das Wesentliche des Christlichen?
Das ist eine große Frage, ja. Ich glaube eben, also diese... Gerade wenn ich wieder von der Naturspiritualität her argumentiere, die ja eigentlich die Schöpfungstheologie groß macht, gerade gegenüber einer Erlösungstheologie, oft so ein bisschen ein Dualismus, der hier aufgebaut wird, wo ich aber, und da halte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen mit Richard Rohr oder auch mit Victoria Lores, also diese, die ja wirklich eben christlich argumentieren, auch diesen Background haben, dass sie sagen, eigentlich diese Erlösung ist eine Neuverbindung mit der Schöpfung, also dass man sich hier neu verbindet und sich als Teil dessen wahrnimmt und darin Gott findet, auch Gott in allem, da handelt man sich wieder ein theologisches Problem ein. Aber das würde ich sagen, ist für mich etwas, das auf jeden Fall ganz fest zum Christentum gehört, so wie ich es für mich verstehe.
Das würde ich dann auch wild nennen, weil ich anerkenne, dass ich nicht nur Kultur- und Geistwesen bin, sondern auch körperlich und Naturwesen.
Absolut, ja. Genau, ja. Also dieses, ja, einfach die, eben genau dieser Einbezug des Leiblichen und darin auch etwas Heiliges zu sehen, das finde ich eigentlich etwas in dem Sinn Wildes, das auch nicht neu ist, aber das schon auch in unserer so mitteleuropäischen Theologie, glaube ich, nicht sehr prominent vertreten ist.
Das Heilige ist wild?
Ja, für mich schon. Ja, für mich ist es das. Also das, es ist die, vielleicht ist es auch wieder das Wilde, das Unverfügbare, das, was ich nicht ganz genau beschreiben kann, dem ich begegnen kann, dass das aber immer auch irgendwie Geschenk ist. Ja, würde ich sagen, ja.
Gib uns noch eine Vorstellung davon, was da bei uns schon angekommen ist. Was nimmst du wahr? Du bist ein Regionalpfarrer, das heißt, du überblickst wirklich einen großen Raum. Was nimmst du wahr? Und ja, wo siehst du da, dass da was wächst, was Wildes?
Ja, genau. Es gibt einzelne Gruppen und so Bewegungen, die sich auf diese Wild Church-Bewegung berufen. Ich habe eine Kollegin gerade im Oberaargau, die in ihrer Kirchgemeinde eine Wild Church oder ein Wild Church-Angebot aufgebaut hat. Das heißt Wandern und Wundern. Was eigentlich sehr schön das zusammenfasst, was man tut. Und sie erzählt mir auch davon, dass sie da wirklich regelmäßig Leute hat, die sie sonst in der Kirche nicht antrifft. Und die durchaus auch mal überrascht sind, dass das ein kirchliches Angebot ist.
Wird da auch das gemacht, mit anders als menschlichen Wesen sich zu verbinden?
Ja, genau. Also es wird wirklich das Heilige eben in der Natur gesucht. Aber ihr ist dieser christliche Bezug auch sehr wichtig. Also sie macht dann eben auch mit Bibelstellen verknüpft sie das mit Gebeten.
Also das ist den etwas, Namen hast du schon genannt?
Wie heißt Sandra Begre heißt die Kollegin und sie hat das Wandern und Wundern ins Leben gerufen. Und eben da nehmen offenbar wirklich regelmäßig viele Leute teil, die sonst so nicht zu sehen sind in der Kirchgemeinde. Und dort ist es eben ein Angebot der Kirchgemeinde, ein Format. Und es gibt ja, was ich auch gehört, es gibt die Hiking Church, die auch in Zürich, aber auch in Bern so eine Art Ableger hat, wo man dann eben auf Wanderungen geht und dort so quasi.
Da ist ja eine Mitinitiatorin, gerade die Leiterin von dem RefLab, Evelyn
ja,
Auenberger.
Genau, ja. Und dann gibt es Uwe Habenicht, ist ein Name, der in dieser Szene bekannt ist. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, Freestyle-Religion in der Natur, also draußen abtauchen heißt das Buch. Und er hat dieses Waldgewunder in St. Gallen ins Leben gerufen, von der St. Galler Kirche, was auch ein in dem Sinne ein Wild Church-Format ist, wo man nach draußen geht und dann auch noch draußen nachher noch etwas kocht und beisammen ist. Eben auch dieses Gemeinschaftliche ist ein wesentlicher Teil dieser Begegnungen. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass es durchaus etwas ist, was tragfähig sein kann für Menschen, die dort teilnehmen, weil es wirklich auch eine Gemeinschaft spendet. Ähnlich wie wenn wir in den Gottesdienst gehen und vielleicht nachher Kirchenkaffee, der für viele Leute fast wichtiger ist als die Predigt vielleicht. Also hier sehe ich schon Anknüpfungspunkte, aber mir geht es eigentlich vor allem darum, eben vielleicht schon bekannte Initiativen ein bisschen miteinander zu vernetzen. Das kann ich in gewisser Weise in meinem Beruf tun. Ich kann es aber vor allem auch tun, indem ich mich eben bei der Öko engagiere, bei diesem Verein.
Erklär kurz Öko.
Ja, Öko, Kirchen für die Umwelt heißt der Verein, der schweizweit agiert.
Und gibt es seit 40 Jahren.
40 Jahren,
genau. Also genau in dem Jahr, wo die Tschernobyl-Katastrophe war.
Genau, genau.
Du sagst, ihr wollt euch mehr vernetzen. In Deutschland wäre es übrigens Jan Frerich mit dem Podcast Barfuß und Wild.
Genau.
Der war auch schon zu Gast in Himmel und Erde.
Ja, genau.
Und ich muss zugeben, mein Name ist auch ein bisschen angelehnt. Also diese Verbindung Barfuß und Wild hat mir so gut gefallen. Und so habe ich dann Himmel und Erdung mir ausgedacht. Mhm. Wenn du jetzt einen Flyer gestalten wolltest, an irgendeine Mauer, an Mauern heftest und einlädst zur Wild Church, was würde da draufstehen? Und wer sollte, also wen wünschst du dir da, dass der kommt dann zu diesem Angebot? Mhm. Mhm.
Ja, ich habe gehofft, dass du diese Frage nicht stellst mit dem Flyer, weil ich habe mir das schon etliche Male überlegt, wie würde ich das anpreisen wollen oder darauf aufmerksam machen wollen. Und ich habe keine richtig gute Antwort darauf. Ich glaube, mittlerweile würde ich vielleicht irgendwie die Frage groß auf den Flyer drucken, findest auch du Gott in der Natur zum Beispiel? Weil das begegnet mir als Pfarrer immer wieder mal, dass die Leute sagen, ich gehe nicht so in die Kirche, weil ich finde Gott oder das Göttliche oder so eher draußen im Wald oder so. Ich glaube, da geht es noch vielen Leuten so, was sie dann dort auch immer finden, aber sie finden irgendwie einen Bezug, der ihnen gut tut. Oder irgendwie so unter freiem Himmel aufmerksam wahrnehmen, was geschieht. Irgendwie vielleicht so etwas im Text dann.
Unter freiem Himmel ist ein Raffler-Podcast, da könnt ihr dann
kooperieren. Stimmt, genau, da können wir kooperieren. Ja, irgendwie vielleicht in diese Richtung, vielleicht auch etwas mit unkonventionell Glauben oder so. Ich habe dann aber eben auch gemerkt, dass ich mir überlegt habe oder eben schon mehrfach überlegt habe, was würde ich da draufschreiben, dass ich mich eigentlich auch immer in einer gewissen konventionellen Sprache bediene, oder? Also ich rede dann auch von Glauben oder Gott finden und muss mir danach überlegen, ist das
überhaupt
einladend? Ja, ist das wild genug, genau. Und andererseits, ist es überhaupt einladend? Oder eben spreche ich dann wieder die Leute an, die eigentlich nicht etwas mit Glauben oder mit draußen Kirche sein machen wollen. Ich wünschte mir aber eigentlich schon Leute, die durchaus darin einen Ort finden oder dort einen Ort finden, wo sie auch ihren christlichen Glauben leben können und darin einfach noch neu, ihnen da neue Zugänge noch irgendwie aufzuzeigen. Oder das fände ich eine schöne Aufgabe, weil ich überzeugt bin, dass es die gibt und dass wir die eigentlich aktivieren müssten wieder neu. So, das.
Vielleicht so rausgehen, um draußen Gott zu begegnen, und draußen begegnen wir dann auch Menschen, die wir sonst nicht begegnet hätten. Und was ich mir wünschen würde, auch, dass Berührungsängste abgebaut werden, auch interreligiös. Mhm. Interspirituell, das absolut, ist ja ein Begriff, mit dem ich gerne arbeite, wo wir auch sehen können, manche Berührungsängste sind historisch gewachsen, sind Stereotype oft auch. Mhm. Und wild kann absolut ja sowas sein, da mal was anderes zu wagen, auf übers Feuer zu springen gemeinsam.
Genau. Ja, genau. Ja.
In der Johannisnacht. Mhm. Ja.
Genau, also dieses natürliche Jahr sozusagen, also diese Jahreszeiten auch zu betonen, vielleicht eben auch diesen alten Volkskalender sozusagen auch wieder hervorzunehmen, oder diese Tage, die ja so Wenden quasi markieren, auch zu betonen, auch zu sehen, okay, wo gibt es da eben auch da ja Berührungspunkte zu unserem Kirchenjahr, was haben wir übernommen, was haben wir ein bisschen vergessen. Also ich glaube, auch hier gibt es ganz viel Spannendes zu entdecken.
Manuel, wusstest du das oder weißt du, dass so französische Reiseführer bis ins 18. Jahrhundert die Schweiz als extrem wilden Ort beschrieben haben, wo es Drachen gibt?
Ah, wirklich? Das wusste ich nicht.
Und wo eine Bevölkerung lebt, wo man nicht genau sagen kann, ob das eine menschliche Sprache ist.
Ah, wirklich?
Also
nein, das
sehr, sehr wild.
Spannend. Okay, okay. Also du würdest sagen, das wäre hier eigentlich prädestiniert, um so etwas vielleicht auch zu leben. So.
Das hätte ich nicht zu sagen gewagt.
Okay.
Sag doch zum Schluss noch, was hast du mitgenommen jetzt aus deiner Wild Church-Erfahrung letzten Sommer in den USA? Hast du dich seither noch einmal mit einer Blume intensiver auseinandergesetzt?
Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Und auch sonst, also ich merke schon, dass ich schon viel aufmerksamer durchs Leben gehe und auch mal eben bewusst nach draußen gehe. in dem Sinne auch absichtslos, auch wenn man sich dann eben bewusst dafür Zeit nimmt. Ich habe ja auch Tiere, wir haben Schafe und das ist auch so ein, ja, Übungsfeld tönt jetzt schlecht, aber so ein Ort, wo ich einfach mit Wesen in Kontakt komme, die nicht Menschen sind, und sehe ihre Eigenheiten, ihre Charaktere, ihre Handlungsweisen. Und das finde ich einfach sehr bereichernd und eben hat wieder so auch mit dem Einüben zu tun. Weil ich glaube wirklich, das kann man sich groß auf die Fahnen schreiben, aber letztlich muss man es einüben, diese spirituelle Praxis, wie eben so manche andere auch. Und das lohnt sich ab und es verändert aber vielleicht eben auch das eigene Gottesbild nachhaltig. Ja.
Drei Einsichten aus dem Gespräch mit Manuel. Erstens, White Church zieht unterschiedliche Typen von Menschen an. Das Verbindende aber ist, dass sie ein offenes, weites Gottesbild haben. Eines, das das Heilige nicht auf Menschen beschränkt und das den tiefen Austausch mit anders als menschlichen Wesen als spirituellen Akt begreift. Zweitens, die entscheidende Frage ist, ob es sich um eine schöpfungsfreundliche, lebensbejahende, friedliche Form handelt. Und drittens, der Schritt von der Institution ins Offene verändert nicht nur die beteiligten Menschen, er verändert auch die Kirche.